Das Hochwasser in Bayern ist in dieser Woche das Thema bei Landwirtschaft und Umwelt. Ich bin Jutta Schilcher.
Und dann war eigentlich Schluss, weil wir dann vom Hof nicht mehr weggekommen sind. Und der Paul war dann nur mit dem Traktor draußen, er ist dann aber auch nicht mehr zurückgekommen. Also insofern waren wir in einer ganz verzwickten Situation. Und das macht was mit einem. Ja? Zu Hause sieht man dann das Zeug schon wegschwimmen, da kommt nichts mehr da. Aber wenn man nicht weiß, wie es den Tieren auf der Weide geht, ja, das arbeitet einen fast auf. Also das ist emotional eine echte Herausforderung.
Elke Pelz-Thaler aus Reichertshofen hält schottische Hochlandrinder. Als die Wassermassen kamen, konnte sie zeitweise nicht mehr nach ihren Tieren sehen. Da sie zu dem Zeitpunkt auch keinen Strom und kein Telefon mehr hatte, half nur noch ein Hilferuf in den sozialen Medien.
Wir sind unheimlich dankbar an alle Leute, die uns die Hilfe angeboten haben, die gewusst haben, wo unsere Weiden stehen und gesagt haben, wir kommen noch auf die Weide, wir kommen noch auf die Weide, wir können noch
schauen. Also haben sich Leute bei euch aktiv gemeldet?
Richtig, die Leute haben sich bei uns aktiv gemeldet und haben gesagt, wir schauen noch eure Viecherler und wir schauen nach dem Zustand auf den Weiden und nach den Wasserverhältnissen. Und ich konnte es gar nicht in Worte fassen, wie einem das das Herz aufmacht und was das für eine unglaubliche Hilfe ist, wenn von außen derart die Hilfe angeboten wird. Gell?
So wie Elke Pelz-Thaler ging es diese Woche vielen Menschen in Bayern. Und auch wenn sich die Wassermassen allmählich zurückziehen, die Schäden werden jetzt oft erst sichtbar und die Beseitigung wird noch viele Wochen dauern. Erstmal hieß es für die Helfer in den Hochwassergebieten, Menschen und Tiere in Sicherheit bringen, Sandsäcke füllen und Keller auspumpen. Und das von früh bis spät. Landwirte haben vielerorts mit angepackt, waren und sind von den Wassermassen aber auch besonders stark betroffen. Das Wasser bedrohte ihre Ställe und Felder und damit ganze Ernten. Axinia Weihrauch hat mit Betroffenen gesprochen.
Thomas Seidle steht vor einer Fläche, die eigentlich sein Maisfeld sein sollte. Gerade sieht es aber eher aus wie ein See.
Für dieses Jahr ist die Ernte und der Anbau gelaufen.
Etwa drei Viertel seiner Flächen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen steht gerade unter Wasser.
Für einen jungen Landwirtschaftsmeister wie mich jetzt, oder was in Anführungsstrichen, ist natürlich das für die nächsten 40 Jahre, wo man damit in diesen Flächen arbeiten will, natürlich schon kopfzerbrechend, ob das Sinn macht oder nicht.
Auf einem anderen Feld sind die Kartoffeln schon kaputt. Am Feldrand plätschert es durchgehend, ein paar Karpfen aus einem nahegelegenen See wurden wohl hier hingespült.
Ja, vorher waren einmal fünf oder was nur da vorne sehr allein. Das waren ja ganze Massen. Also wenn jetzt nicht bei Einzelstücke, sondern das ist jetzt in der weiten Flur. Der Karpfen, wenn entspannt, dass da Zulauf ist, dann geht der raus. Der will das Futter, der will die Regenwürmer, der schwimmt immer in Dreck nach.
Hier im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen liegt das Donaumoos. Hier ist die Lage auf den Äckern besonders angespannt, sagt der hiesige Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands Martin Wendel.
Besonders hier ist es schlimm, weil das Donaumoos ist, Sie müssen sich das vorstellen, wie eine Badewanne. Ringsherum sind Hügel und Ortschaften und da läuft das Wasser von den Ortschaften runter rein ins Donaumoos und der Abfluss geht dann Richtung Donau.
Und Richtung Donau steht auch alles unter Wasser. Aber nicht nur Ackerbauern, auch Viehhalter sind vielerorts betroffen. Jochen Stiegeler aus Holzgünz im Landkreis Unterallgäu musste am Wochenende einen seiner beiden Ställe evakuieren.
Der alte Stall lief nachts dann voll, da kam die Feuerwehr und das Wohnhaus lief voll. Da war dann nichts mehr zu retten nachts, das war einfach zu viel Wasser.
Insgesamt 12 Stunden stand ein Teil seiner Tiere im Wasser.
Die jungen Tiere waren bis am Bauch im Wasser. Die mussten dann raus. Wir haben dann einen Stall gesucht, wo sie unterkommen können. Haben sie dann mit dem LKW dorthin gefahren.
Mittlerweile konnten die Tiere wieder einziehen. Das Wasser ist verschwunden. Stiegeler ist nochmal mit einem blauen Auge davongekommen, sagt er. Aber für die Zukunft macht er sich Gedanken.
Ja, wir möchten schon ein bisschen mehr Welle zum Bach hin uns bauen. Aber ja, diese Mengen haben wir so nicht gekannt und ja, die Überlegungen sind jetzt schon da, dass wir uns besser schützen vor dem Hochwasser. Ja. Zweimal brauchen wir das hier nicht.
Sich besser schützen vor dem Hochwasser, dazu gehört auch, sich zu versichern. Der Bayerische Bauernverbandspräsident Günter Felsner wirbt dafür, dass Landwirte eine Ertragsschadensversicherung abschließen. Ein Allerheilmittel ist es nicht für ihn.
Einerseits ist es natürlich richtig, dass Landwirte sich absichern, weil es um ihr Einkommen geht und solche Schäden, die man absichern kann, soll man absichern. Auf der anderen Seite werden wir gegenüber der Natur niemals eine Vollkaskoabsicherung hinbekommen, weil natürlich Natur an manchen Stellen auch nicht berechenbar ist. Wir brauchen nach wie vor die Solidarität der Menschen und des Staates und der Gemeinschaft. Das halte ich für wichtig.
Im Bayerischen Landtag wurde diese Woche auch eine Hochwassersoforthilfe beschlossen. Die Anträge können bereits gestellt werden. Bauernpräsident Günter Felsner geht aber in manchen Bereichen von weniger Schäden aus als anfangs befürchtet.
Also wir haben wenige Getreidebestände, die wirklich dann nicht mehr erntbar sind, die auch am Boden liegen, die dann mit Pilzen verunreinigt sind. Das ist dann nicht mehr genießbar, nicht mehr verfütterbar. Aber, und es überrascht uns auch, viele Getreidebestände, die zum Teil unter Wasser standen, sind nicht ins Lager gegangen. Das Wasser zieht ab, weil es ja langsam geflossen ist vielleicht und langsam gekommen ist. Und Getreide bleibt stehen, da werden wir Ertragseinbußen haben, ganz klar, weil die Wurzelmasse natürlich von der Luft abgeschlossen ist, Böden sich verdichten. Aber wir werden ernten können, insofern unsere Versorgung mit Brot und mit Bier ist mit Sicherheit für die Braugäste gesichert, aber es wird schon auch schwächere Erträge geben. Da sind die Schadensschätzer gefordert. Wie stark ist dann der Schaden im Bestand?
Die Schadensschätzer sind bereits unterwegs. Die Wetterlage stabilisiert sich allmählich. Da rückt eine Frage immer mehr in den Mittelpunkt. Wie viel Klimaveränderung steckt in solchen Extremwetterereignissen? Meine Kollegin Jan Toczynski hat mit Fachleuten gesprochen.
Heidi Schröter aus dem oberbayerischen Manching stand am Wochenende vor der Katastrophe.
Wir sind um drei, schon kurz nach drei los, hinter zur Feuerwehr, haben noch Sandsäcke geschlichtet, weil wir gedacht haben, wir können den Damm erhalten. War aber leider nicht so. Gegen halb sechs oder kurz vor sechs hieß es dann Benediktstraße, Martinstraße, alle nach Hause, ein bisschen was zusammenpacken, dass man evakuiert wird. So, und jetzt stehe ich hier und sehe, ich kann paddeln zu meinem Haus.
Der Damm in Manching hat nicht gehalten. Das Wasser hat auch hier alle Niederschlagsrekorde übertroffen. Der Regen und die Wassermassen waren einfach zu stark. Dies alles ist die Folge einer sogenannten 5B-Wetterlage. Das ist unter Wetter- und Klimaforschern ein Klassiker. Seit den extremen Niederschlägen vom Wochenende kennt den Fachbegriff auch die breite Öffentlichkeit. Bekannt sind solche Wetterlagen schon lange. Sie entstehen, wenn über West- und Osteuropa stabile Hochdruckwetterlagen herrschen. Dann kann sich in Südeuropa ein Tiefdruckgebiet entwickeln, das nach Mitteleuropa wandert und an den Alpen hängen bleibt. Der Klimaforscher Professor Ralf Ludwig von der Münchner LMU erklärt, was dann passiert.
Diese Konstellation führt häufig dazu, dass speziell im südeuropäischen Raum, also über dem Tyrrhenischen Meer und über der Adria, sich im Golf von Genua so eine Zyklone ausbildet, also ein Tiefdruckgebiet, das zunächst mal in östliche Richtung um den Alpenbogen herumwandert, dann auf die Alpennordseite gerät und da diese typische Gegenuhrzeigersinnbewegung macht und dann am Alpennordrand aufgestaut wird. Da regnen dann diese sehr stark mit Wasserdampf beladenen Wolken langfristig ab.
Das heißt normalerweise, es regnet dauerhaft über mehrere Tage. Es ist schlechtes Wetter. Per se ist das noch kein Phänomen des Klimawandels. Allerdings hat Ralf Ludwig diese 5B-Wetterlagen erforscht und festgestellt, sie werden etwas häufiger und vor allem, sie werden intensiver. Es gibt mehr Niederschlag und das kann damit zusammenhängen, dass sich unser Klima verändert und die Erde erwärmt.
Begründen könnte man das dadurch, dass eine wärmere Atmosphäre bei ansonsten gleicher Druckkonstellation mehr Wasserdampf aufnehmen kann. Und in der Folge, wenn dann diese 5B-Wetterlage zum Abregnen kommt, dann erzwingt es quasi immer langanhaltende Niederschläge, die unter Umständen dann auch ein starkes Hochwasser hervorrufen können.
Frank Kasper leitet beim Deutschen Wetterdienst DWD die Abteilung Hydrometeorologie. Er bestätigt die Beobachtung und er weist darauf hin, dass die 5B-Wetterlagen nicht die einzigen sind, bei denen die Erderwärmung deutliche Spuren hinterlässt.
Der Klimawandel, den sehen wir am allerklarsten natürlich direkt in der Temperatur. Und dann eben auch beispielsweise in Hitzewellen. Typischerweise so Dinge, die wir tun, ist eben auszuzählen, wie viele Tage oberhalb von 30 Grad haben wir in Deutschland erreicht, was dann eben auch erkennbar zu einer Erhöhung der Sterblichkeit führt.
Die Kollegen von BR Data haben diese Daten für Bayern ausgewertet und dabei festgestellt, praktisch überall haben sich in den vergangenen drei Jahrzehnten die Hitzetage im Vergleich zum Untersuchungszeitraum davor mehr als verdoppelt. Besonders stark betroffen sind Bayerns Großstädte. Gab es dort in den 60er Jahren noch 3 bis 5 Hitzetage im Jahr, sind es inzwischen oft mehr als 10. Für die Klimaforschung steht deshalb fest, neben der Beseitigung der aktuellen Schäden muss es schnell auch um nachhaltige Klimaanpassung gehen, etwa an den Bau der umstrittenen Polder, damit das Wasser beim nächsten Mal leichter abfließen kann.
langfristige nachhaltige Maßnahmen in den Flusslandschaften. Darum ging es diese Woche auch auf einer internationalen Tagung der UNESCO-Biosphärenreservate in Europa und Nordamerika. Die Tagung fand im Biosphärenreservat Mittelelbe statt. Das ist eine schützenswerte Flusslandschaft im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Und passend zur aktuellen Hochwasserlage in Süddeutschland ging es dort vor allem um Wasser, wie André Damm berichtet.
Extreme Hitze in Südeuropa, schwere Überschwemmungen in Süddeutschland. Für Antonio Apré von der UNESCO sind das typische Anzeichen dafür, dass der Klimawandel längst begonnen hat.
So what we are watching now in Germany and in many other places in the world.
Das, was jetzt passiert, bestätigt, was Wissenschaftler schon seit vielen Jahren sagen. Es ist eigentlich ein Aufruf zum Aktivwerden, dass sich wirklich was verändert in Landnutzung und Ressourcennutzung. Climate for Change heißt die Konferenz. Und wir brauchen tatsächlich ein Klima des Wandels mit der Natur für die Natur. Eine wichtige Rolle spielen dabei die weltweiten Biosphärenreservate, sagte der Portugiese Apré am Tagungsort Wittenberg. Unterstützt von ihren jeweiligen Ländern können sie Wege aufzeigen, wie Naturschutz funktionieren kann. Die wichtigste Rolle der Biosphärenreservate ist es, alle Beteiligten zusammenzubringen, die Bürger, die Politik, die Wirtschaft. Ohne Dialog geht es nicht und dafür bieten die Biosphärenreservate den idealen Rahmen. Etwa 300 Vertreter von Biosphärenreservaten aus 34 europäischen und nordamerikanischen Ländern suchten deshalb das Gespräch im Landkreis Wittenberg und erkundeten die Gegend in Exkursionen, darunter ein früheres Militärgelände. Auf geschotterten Wegen ging es in die ansonsten unberührte Natur. In diesem abgelegenen Gebiet halten sich mehr als 100 seltene Heckrinder und Konikpferde auf, erzählt Rangerin Christiane Hönicke. Der Klimawandel gefährdet auch die Artenvielfalt, berichtet sie. Unweit von Oranienbaum mache man etwas dagegen.
Also Weidetiere, wie zum Beispiel Heckrinder und Konix, führen ja dazu, dass man ein ganz unterschiedliches Mosaik von Lebensräumen hat und damit natürlich ganz vielen verschiedenen Tier- und Pflanzenarten auf der Fläche ein Zuhause bietet. Es ist ja auch bekannt, dass je mehr Tier- und Pflanzenarten auf einer Fläche vorkommen, desto stabiler ist auch dieses Ökosystem.
Und stabile Ökosysteme können dem Klimawandel besser trotzen. Denn eins steht für die Experten aus den Biosphärenreservaten fest, ein Weiter-so könne es nicht geben, angesichts extremer Wetterlagen wie Überflutungen oder Dürrephasen. Guido Pohlmann, Chef des Biosphärenreservates Mittelelbe, rechnet damit, dass Regionen wie Mitteldeutschland langfristig unter Wassermangel leiden werden.
Also jedes Stück Aue, was wir wiedergewinnen durch Deichrückverlegung, ist ein Gewinn, weil es hilft bei Hochwasser und speichert Wasser für die Zeiten, wo eben es nicht regnet.
Ähnlich argumentierte Österreicher Christian Diri vom Biosphärenreservat Wienerwald.
Wenn man es schafft, die Flüsse wieder zu renaturieren, damit die das Wasser eben wie ein Schwamm sozusagen aufsaugen können, dass das zu viel fällt, dann sehe ich da schon eine Möglichkeit.
Doch dem stünden häufig Lobbyinteressen entgegen, beklagt Diri. Ohnehin ist der Kampf gegen den Klimawandel schwer zu führen, da sich Erfolge erst nach vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten einstellen, erklärt Josef Settele vom Umweltforschungszentrum Halle.
Diese Perioden von mehreren Jahrzehnten sind für uns als Menschen einfach nicht das, was wir irgendwie überblicken können und auch mental gar nicht wollen, wahrscheinlich letztlich auch.
Andererseits könne man, so der Wissenschaftler, nicht mehr wegschauen. Der Klimawandel habe längst eine globale Dimension.
Aber etwas zu tun gegen den Klimawandel bleibt eine große Herausforderung. Erst diese Woche meldete sich der Expertenrat für Klimafragen zu Wort. Er sieht die deutschen Klimaziele für 2030 in Gefahr. Er widerspricht damit Aussagen von Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck vom Frühjahr. Philipp Eckstein aus unserem ARD-Hauptstadtstudio. Was ist das für ein Gutachten vom Expertenrat für Klimafragen?
Der Expertenrat für Klimafragen hat geschaut, wie viel Treibhausgase werden in Deutschland in den kommenden Jahren voraussichtlich ausgestoßen. Und dabei ist das Urteil der unabhängigen Expertinnen und Experten eindeutig. Sie sagen, wenn wir nicht umsteuern, dann werden wir wahrscheinlich unsere gesetzlich festgeschriebenen Klimaziele bis 2030 verfehlen. Dieses neue Gutachten ist interessant, weil es Aussagen von Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen widerspricht. Habeck hatte Mitte März noch gesagt, wir sind auf Kurs. Und er hatte sich damals auf eine Prognose des Umweltbundesamts berufen. Und der Expertenrat für Klimafragen sagt, jetzt in dem neuen Gutachten, seither haben sich die Rahmenbedingungen verändert. Zum Beispiel gab es ja das Haushaltsurteil vom Bundesverfassungsgerichts und deshalb fehlt jetzt Geld im Klima- und Transformationsfonds.
Und welche Auswirkungen hat jetzt die neue Prognose des Expertenrats für Klimafragen?
Rechtlich zunächst keine. Allerdings sollte der Expertenrat auch im nächsten Jahr feststellen, dass Deutschland die Klimaziele wahrscheinlich verfehlt, dann müsste die Bundesregierung handeln und ein Sofortprogramm mit Maßnahmen beschließen. Das ist so im neuen Klimaschutzgesetz geregelt. Der Expertenrat sagt aber, die Bundesregierung sollte es dazu besser gar nicht erst kommen lassen, sondern schon jetzt nachbessern. Nötig wäre das vor allem in dem Bereich Bauen und auch im Bereich Verkehr. Das sind nämlich die beiden Bereiche, in denen Deutschland die Ziele gerade am deutlichsten verfehlt. Ja, und mögliche Maßnahmen beim Verkehr wären zum Beispiel ein Tempolimit. Aber die Bundesregierung und vor allem auch der Koalitionspartner in der Ampel, die FDP, die haben ja schon deutlich gemacht, das wird es nicht geben.
Und was sagt die Bundesregierung zum neuen Gutachten?
Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums hat am Vormittag in Berlin gesagt, die Bundesregierung hat das Gutachten selbst in Auftrag gegeben und man nehme jetzt natürlich das Ergebnis auch sehr ernst. Er hat auch nochmal gesagt, Klimaschutzminister Habeck, der habe ja selbst gesagt, man müsse den Kurs halten und weiter eben eine ehrgeizige Klimapolitik machen, um die Ziele zu erreichen. Der Sprecher hat aber auch nochmal gesagt, gerade beim Ausbau von erneuerbaren Energien, da werden jetzt gerade große Fortschritte gemacht und es gäbe auch neue gesetzliche Regeln, etwa im Bereich Solar, die der Expertenrat jetzt bei seinem neuen Gutachten noch gar nicht berücksichtigt hat. Also kurz, das klang jetzt nicht danach, dass die Bundesregierung jetzt sofort ein neues Maßnahmenpaket vorlegen wird. Das heißt, wirklich ernst wird es erst, wenn der Expertenrat auch im nächsten Jahr das Urteil fällen sollte und dann eben zum zweiten Mal in Folge, dass Deutschland nicht auf Kurs ist. Dann muss die Bundesregierung nämlich handeln. Das ist so gesetzlich geregelt.
Philipp Eckstein war das aus Berlin. Wer gerne Fleisch isst, kennt vielleicht diese Spezialität aus Italien, das Bistecca alla Fiorentina oder einfach kurz Fiorentina Steak. Das Fleisch stammt von jungen Chianina-Rindern. Bei uns gibt es diese Edelteile so gut wie nur in der gehobenen Gastronomie. Aber das Fleisch wird immer beliebter und könnte auch bald aus Bayern kommen. Denn inzwischen werden die stattlichen Tiere auch hier gezüchtet und das Fleisch direkt vermarktet. Janina Nottensteiner hat sich die großen weißen Chianina-Rinder in Otterfing südlich von München angeschaut.
Etza! Hui! Lass uns sagen ganz! Wir haben das schon gehabt, dass der Nevio vor lauter Freude dann ja, durch seinen Zaun durchgesprungen ist.
Erinnert sich Chianina-Züchterin Katrin Schlickenrieder. Stier Nevio ist übrigens der Chef der Chianina-Herde. Knapp 2 Meter hoch und weiß wie Porzellan.
1,3 Tonnen gegen 70 Kilo, da verlieren wir.
Mit Nevio als Deckstier starten die Schlickenrieders die erste Chianina-Zucht im oberbayerischen Otterfing. Aber warum ist die Rasse bei uns so selten? Ist die Haltung zu kompliziert aufgrund der Größe und Masse?
Weil sie sind ja so blitzgescheit, so schlau, mürrisch. Manchmal sind sie mürrisch.
Und genau das kann zum Problem werden, wenn heute die Tierärztin eine Trächtigkeitsuntersuchung machen soll.
Ich bin gespannt, ob die uns mit einer geht. Ich glaub's nicht. Komm, geh rein. Ah, die Cabrio traut sich nicht.
Einen elektrischen Viehtreiber will Katrin nicht verwenden.
Genau, ganz langsam, langsam, losfressen.
Typisch Chianina, dauert's mal wieder länger.
Jetzt haben wir's. Ich bin ja froh, dass wir die jetzt so gefangen haben. Weil manchmal haut es ja nicht hin. Die sind ja so wild und so scheich. Aber jetzt haben wir es.
Mittlerweile ist Dr. Christina Nussstein zur Trächtigkeitsuntersuchung da.
Oh mein.
Ja.
So ein ganz kleines Tier.
Ja, wir haben da extra die Klärenste gesucht. Gell? Okay.
Schauen wir mal.
Wenn dieses Jahr wieder keine Kälber kommen, dann ist das für uns als Züchter ein Desaster.
Und?
Die trägt. Ja, Mausel.
Michael Schlickenrieder ist sich sicher.
Ein Nevio-Nachkomme.
Endlich. 6 Jahre haben die Schlickenrieders auf diesen Moment gewartet, bis sie 2018 mit dem ersten Zuchtstier begonnen haben.
Der hat aber Schwergeburten gemacht, also Kälber mit 70, 80 Kilo Geburtsgewichten. Da haben wir dann auch eine Kuh verloren. Der zweite Bulle, den wir gekauft haben, aus dem Emsland, wunderschöner Stier, riesig groß, aber hat nur heiße Luft produziert. Und jetzt eben der dritte Stier aus Belgien, dass der jetzt Kälber macht, das ist für mich einfach, kann schon wieder vorne.
Hoffen und Bangen haben sich also gelohnt. Die ersten eigenen Kälber sind auf dem Weg. Das besondere und hochwertige Fleisch der Rinder vermarkten die Schlickenrieders übrigens als Direktvermarkter ab Hof.
Schaut es euch an, das ist sowas Schönes. Und es ist ein Stück Italien in Bayern. Das ist einfach was Besonderes.
Stimmt, denn sie sind auch noch die größten Rinder der Welt.
Bei den Bauernprotesten wurde deutlich, die Düngeverordnung ärgert etliche Landwirte, die Regelungen erscheinen vielen zu kompliziert. Jetzt ändert sich bald wieder was in diesem Bereich. Der Bundestag hat am Donnerstag die Novellierung des Düngegesetzes beschlossen. Damit können nun weitere Rechtsverordnungen erlassen werden zum Schutz des Wassers. Die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft begrüßt den Beschluss als längst überfällig und fordert, dass ihm umgehend weitere Schritte hin zu einer gerechten und praxisfreundlichen Düngepolitik folgen. Doch es gibt auch Kritik, wie Hans-Joachim Viehweger berichtet.
Die Neuordnung schafft unter anderem eine Grundlage dafür, dass der Einsatz von Dünger auf Höfen überprüft und bewertet werden kann. Ein Monitoring soll konkret ermitteln, wie wirksam die Düngeregeln sind. Zugleich soll es die Basis dafür schaffen, diejenigen, die zu viel düngen und damit das Wasser und das Klima gefährden, stärker zur Verantwortung zu ziehen. Julia Verlinden von den Grünen sprach im Bundestag von einem Meilenstein nachhaltiger Agrarpolitik. Dagegen beklagte der CSU-Abgeordnete Max Straubinger einen drohenden Bürokratiewust für die Bauern. Vor neuer Bürokratie warnt auch der Deutsche Bauernverband. Die Reform gehe zudem über Vorgaben der Europäischen Union hinaus. Hintergrund ist eine Auseinandersetzung zwischen Berlin und Brüssel um die EU-Nitratrichtlinie. Die EU-Kommission hatte dazu ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet. Bereits die Große Koalition hatte aus diesem Grund eine umfangreiche Reform der Düngeverordnung verabschiedet. Das aber reichte Brüssel nicht.
Bayern und Bären, das ist ein Kapitel für sich. Regelmäßig hinterlassen Bären ihre Spuren im österreichisch-bayerischen Grenzgebiet. Erst im Mai wurde wieder ein Bär an der Grenze zum Allgäu gesichtet. Der junge, männliche Bär stammt vermutlich aus Norditalien und er weckt damit Erinnerungen an einen Fall, der in der deutschen Geschichte wohl einmalig bleibt. Die des Braunbären Bruno. Zuerst herzlich willkommen, dann gnadenlos gejagt und erschossen. Jetzt gibt es einen neuen Podcast, der die Geschichte von Bruno nochmal erzählt, mit dem Wissen von heute. Ein echter True-Crime-Fall. Angelika Nöhr berichtet.
Juni 2006, das Sommermärchen in Deutschland. Während die Nationalelf im eigenen Land Weltmeister werden will, endet Brunos Sommermärchen jäh in den bayerischen Bergen. Drei Männer erlegen den jungen Braunbären nahe dem Rotwandhaus im Landkreis Miesbach. Wer die Männer sind, darüber wird Stillschweigen vereinbart.
Die Rede ist von drei Jagdberechtigten, die den Braunbären kurz vor 5 in der Früh nahe der Kümpfelalm unterhalb des Rotwandhauses stellten. Wer jedoch den tödlichen Schuss auf Bruno abgefeuert hat, ist und bleibt ein Geheimnis.
Im neuen ARD-Podcast Wild Crimes – Jagd auf Bruno rekonstruiert ein Team aus Journalisten den Fall noch einmal. Sie suchen nach dem Schützen aber auch Antworten auf die Fragen, wie es überhaupt so weit kommen konnte und ob der Abschuss wirklich sein musste. Denn gerade mal 4 Wochen zuvor war die Freude über einen Bären in Bayern noch groß. Umweltminister Werner Schnappauf sagte damals:
Ich kann ihm nur zurufen, in Bayern herzlich willkommen. Wir freuen uns, wenn der Braunbär hier sich wieder ansiedeln, hier wieder heimisch werden würde.
Auch Tierschützerin Tessie Lödermann ist begeistert, hat aber da schon eine leise Vorahnung.
Aber nachdem ich mich natürlich mit Bären seit Jahrzehnten beschäftige, habe ich mir auch gedacht, hoffentlich benimmt der sich gut und steuert nichts an.
Leider stellt Bruno so einiges an. Er reißt Dutzende Schafe, Hühner und kommt dabei den Menschen immer näher. Für Experten ist klar, der Bär ist ein Risiko für die Menschen. Und der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber lässt sich verleiten zu seinem berühmt gewordenen Satz.
Wir haben dann einen Unterschied zwischen dem normalen Sichtverhaltenbär, dem Schadbär und dem Problembär. Und es ist ganz klar, dass im Übrigen auch im Grunde genommen durchaus dieser Bär ein Problembär ist.
Es beginnt eine aberwitzige, teils skurrile Jagd auf den jungen Bruno. Finnische Bärenhunde, Jäger, Touristen, Abenteurer, alle suchen ihn. Und dann...
Bruno ist tot. Kaum durfte auf den umtriebigen Wanderer wieder geschossen werden, da wurde er tödlich getroffen.
Eine militante Szene aus Tierschützern formiert sich und will Brunos Tod rächen.
Schafft die Jagd ab! Schafft die Jagd!
Im Podcast Wild Crimes, Jagd auf Bruno, sprechen die Journalisten unter anderem mit Verdächtigen, aber auch mit Falschverdächtigten.
Man weiß ja nicht, für was die Menschen alles bereit sind. Was macht man, wenn man gegen jemanden massiv vorgeht? Da hat man schon die Angst, dass sie ihn ins Haus zünden.
Bis heute herrscht Schweigen darüber, was genau in dieser Nacht passiert ist. Auch bei der Recherche für Wild Crimes, jetzt fast 20 Jahre später, tauchen noch widersprüchliche Hinweise auf.
Wer hat Bruno erschossen und war Brunos Tod gerechtfertigt? Die Fragen stellt der neue ARD-Podcast Wild Crimes – Jagd auf Bruno. Sie können alle 4 Folgen ab sofort in der ARD-Audiothek hören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Das war's für heute aus Landwirtschaft und Umwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schilcher. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter br24.de/sonntag. Dort gibt es diese Sendung auch als Podcast.